Guten Morgen und herzlich willkommen. Mein Name ist Hans Pfau. Ich komme aus Dornhahn-Gundelshausen, einer kleinen Stadt am Rande des Schwarzwaldes. Zusammen mit meiner Frau haben wir über 20 Jahre lang das Dynamis Lebenszentrum geleitet und hatten neben anderen Aufgaben die Aufgabe der Seelsorge an unseren Mitlebenden und darüber hinaus. Ich grüße alle ganz herzlich heute an diesem besonderen Tag. Es ist für mich eine doppelte Freude, diese Predigt heute zu halten. Es ist schön, dass so viele Gemeinden und Menschen mit dabei sind, um miteinander Gottesdienst zu feiern. Und so manches Gesicht, manche Gemeinde habe ich vor Augen, in der ich schon live sein durfte. Und viele sind schon bei der Vorbereitung an meinem inneren Auge vorbeigezogen. Und zweitens freue ich mich, dass wir heute den Tag der Himmelfahrt Jesu feiern können. Ein wenig, finde ich, ist dieser Tag der Himmelfahrt in den Hintergrund getreten. Für uns Christen müsste dieser Tag mit zum Wichtigsten überhaupt gehören. Himmelfahrt ist die Thronbesteigung Jesu bei seinem Vater im Himmel. Wir kennen weltliche Thronbesteigungen, wie sie gefeiert werden, mit Pomp und riesigem Aufwand, in großen Kathedralen und mit vielen Gästen und begeisternden Menschen. Ist uns bewusst, was heute für ein Tag ist? Wir feiern die Himmelfahrt Jesu, Thronbesteigung unseres Herrn. Dieses Ereignis macht uns drei Wichtigkeiten deutlich. Erstens, der Sohn ist zurück beim Vater. Dort sitzt er zu Rechten des Vaters. Das ist geschehen vor 2000 Jahren nach seinem Sterben und Auferstehen. Das Zweite, der Vater hat alles in die Hände seines Sohnes gelegt. Er ist der Herr, er ist der König. Und drittens, von dort wird Jesus wiederkommen und alles vollenden und alles gut machen. Deshalb können Christen sagen, alles wird gut. Lasst uns feiern und fröhlich sein, der Herr kommt wieder. Ich möchte zu Beginn mit uns beten. Herr Jesus, wir wollen dir jetzt danken, dass wir heute Morgen miteinander Gottesdienst feiern dürfen, dass wir diesen ganz besonderen Tag deiner Himmelfahrt bedenken können. Und wir wollen dir danken, dass wir wissen, wir haben Gemeinschaft mit dem auferstandenen Herr, der jetzt zur Rechten seines Vaters sitzt und doch bei uns ist und diesen Gottesdienst mit uns erlebt. Wir danken dir, dass wir mit dem lebendigen Herrn unterwegs sind. Und jetzt bete ich darum, dass dieser Gottesdienst, dass dein Wort in die Herzen dringt, sie uns verändert und dass wir Hörende sind und dich machen lassen wollen in unserem Leben. Wir danken dir dafür. Amen. Aber jetzt zu unserem Predigttext aus Jesaja 6. Das ganze Kapitel, die Verse 1 bis 13. Ich will sie lesen. Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn auf einem hohen und erhabenen Thron sitzen. Seine Schleppe füllte das Heiligtum. Seraphe standen vor ihm. Jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckte er sein Angesicht. Mit 2 bedeckte er seine Füße und mit 2 schwebte er. Und immerfort rief einer dem anderen zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaut, die ganze Erde ist voll seiner Herrlichkeit. Von der Stimme der Rufenden erbebten die Grundfesten der Schwellen und der Tempel füllte sich mit Rauch. Da sprach ich, wehe mir, ich bin verloren, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk mit unreinen Lippen. Und meine Augen haben den König, den Herrn Zebaut, geschaut. Da schwebte einer der Seraphe auf mich zu, eine Glühkohle in seiner Hand, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Er berührte damit meinen Mund und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist hinweggenommen und deine Sünde getilgt. Dann hörte ich die Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden, wer wird für uns gehen? Da antwortete ich, hier bin ich, sende mich. Und er sprach, geh und verkünde diesem Volk,
höret, ja, höret doch, versteht nicht, seht, ja, seht, doch erkennt nicht. Verstocke das Herz dieses Volkes, mache seine Ohren taub, verklebe seine Augen, dass es mit seinen Augen nicht sehe, mit seinen Ohren nicht höre, sein Herz nicht zur Einsicht komme, dass es sich nicht bekehre und Heilung finde. Da sprach ich, bis wann, o Herr? Er antwortete, bis die Städte zerstört und ohne Bewohner, bis die Häuser menschenleer und der Acker als Wüste daliegt, bis der Herr die Menschen vertrieben hat, dann wird die Verödung groß sein im Lande. Bleibt noch ein Zehntel der Leute darin, so wird es der Vertilgung anheimfallen wie eine Terebinte, von der beim Fällen nur ein Wurzelstumpf bleibt. Der Wurzelstumpf ist heiliger Same. Vielleicht kennt der eine oder andere noch dieses Kinderspiel, ich sehe was, was du nicht siehst. Ich sehe was, was du nicht siehst, und dann wird die Farbe eines Gegenstandes genannt, den der Mitspieler in sein Auge gefasst hat. Zum Beispiel, das ist rot oder das ist blau oder ich sehe was, was du nicht siehst und das ist grün. Und die Mitspieler schauen sich um, suchen etwas in der Farbe und dann beginnt ein fröhliches Raten und Fragen, ob es dies oder jenes sei. Es ist ein einfaches Spiel ohne Hilfsmittel, ein Spiel, das wir mit unseren Kindern bei langen Autofahrten gespielt haben oder auch manchmal in der Jungschau. Es ist ein Spiel, für das man die Augen aufmachen muss, sich umschauen muss. Und das ist wichtig. Die richtige Blickrichtung muss man haben. Wäre man selbst achtsam, dann konnte man die Person schon beim Aussuchen beobachten und sehen, wo sein Blick sich festkrallt. Und dann hatte man schon mal die Richtung. Und dabei bin ich bei meinem ersten Punkt. Die Herrlichkeit Gottes, es gibt nichts Größeres. Jesaja steht am Eingang des Tempels. Er schaut hinein in das Heiligtum und er macht eine unglaubliche Aussage. Ich sah den Herrn auf seinem hohen und erhabenen Thron. Liest man nur diese Worte, dann hört sich das zunächst noch gar nicht so großartig an. Eher so wie, ich habe den Postboten gesehen. Liest man dann weiter, dann steigert sich das bis zum Allerhöchsten. Jesaja hatte etwas Neues, nie Dagewesenes gesehen. Es gibt solche Augenblicke, wenn man auf einem Berggipfel steht und ein grandioses Panorama vor sich hat. Den Jüngern ging es so, als sie mit Jesus zusammen sogar noch vor dem Tempel standen, staunten und sagten, wow, was für Bauten, was für Steine. Das ist beschrieben in Markus 13. Als ich zum ersten Mal in Israel war und in Jerusalem auf dem Ölberg stand, war ich überwältigt. Weniger wegen den Gebäuden oder der Architektur, sondern weil mir bewusst wurde, das ist die Stadt Gottes, das ist der Zion. Hier hat all das stattgefunden, was uns die Bibel so beschreibt. Hier stieg Abraham mit schweren Schritten hinauf auf den Berg, um seinen Sohn zu opfern. Und hier durch das Kidron-Tal haben sie Jesus in die Stadt hineingezerrt, um ihn zu verurteilen und ihn zu kreuzigen. Und hier auf dem Hügel Golgatha, irgendwo außerhalb der Davidstadt, haben sie es dann vollzogen. Er wurde nicht verschont wie der Sohn Abrahams. Für ihn war kein Stellvertreter da. So stand ich schon manchmal dort oben auf dem Ölberg, am liebsten alleine, einfach um zu staunen. Wie muss es Jesaja ergangen sein mit seinem Blick hinein in den Thronsaal? Wörtlich heißt es, er sah den Herrn, Jahweh, und dann wird es doch eingeschränkt. Der Saum Gottes erfüllte das ganze Heiligtum. Jesaja hätte sagen können, ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist schön, es ist herrlich, es ist überwältigend, gewaltig, allmächtig, heilig. Und er sah Was sah er denn? Er sah nur die Schleppe Gottes. Weil dieser Saum seines Kleides das ganze Heiligtum ausfüllte. Den ganzen Tempel ausfüllte. Er weiß, dass es das lebendige Gott selbst ist. Damit sind wir auf dem Boden des Wortes Gottes. Aus 2. Mose 33, Vers 20 kennen wir das. Mose bekommt auf seine Bitte die Antwort, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Für Jesaja ist schon dieser Blick, den er tun darf, im wahrsten Sinne des Wortes umwerfend. So erging es ja auch Johannes, als er die Offenbarung auf der Insel Patmos bekam. Das heißt es in Offenbarung 1,17, als Johannes den verherrlichten Christus sah, fiel er zu seinen Füßen wie ein Toter. Es ist eine Erscheinung Gottes, die für uns ganz fremd ist, geheimnisvoll. Denn wie soll man sich diese gewaltige Situation denn vorstellen? Wie sieht der Thron Gottes aus? Wie der Mantel, dessen Saum allein den Tempel füllt? Wie sind die Engelwesen, die Seraphim, vorzustellen? Und wie erst ihre Stimmen, wenn ihr Lobgesang die Fundamente des Tempels erbeben lassen? Jesaja verliert in seinem Bericht nicht viele Worte darüber, wie alles im Einzelnen vor sich geht. Die Tatsache, dass sich Gott zeigt, ist für ihn das Anliegen in seiner Erzählung. Und dass sich Gott zeigt, wurde für ihn Wende- und Anfangspunkt in seinem Leben. Er erfuhr die Berufung zum Propheten, zum Gesandten Gottes. Ich sehe was, was du nicht siehst. Ja, du hast recht, meine Augen haben so etwas noch nie gesehen. Und ich kann mir diese Gottesschau kaum vorstellen. Und dann sieht Jesaja die Seraphim, sündlose Wesen, sonst könnten sie nicht in der Gegenwart Gottes sein. Sie standen vor dem Thron. Mit zwei Flügeln bedeckten sie ihr Angesicht, als wäre der Anblick Gottes zu heilig, zu groß, zu überwältigend. Auch für diese Engel. Mit zweien bedeckten sie ihre Füße und mit zweien schwebten sie. Sie rufen einander unentwegt das Bekenntnis der Heiligkeit Gottes zu. Heilig, heilig, heilig. Und heilig ist hier in seiner Grundbedeutung ausgesondert. Völlig anders, ganz anders. Herr ist der Gottesname Yahweh, der Herr der Heerscharen. Es kennzeichnet Gott als den allmächtigen Gebieter aller Mächte und aller Kräfte. Das verdeutlicht diese Aussage. Alle Lande sind seiner Ehre voll, wörtlich. Die ganze Erde ist gefüllt von seiner Gewichtigkeit, von seiner Größe, von seiner Bedeutung. Er hat alles in seiner Macht und Herrschergewalt. Der Tempel kann die Größe Gottes nicht fassen, nicht einmal die Erde. Was ist das für ein Unterschied, wenn wir das Wort heilig in den Mund nehmen? Wir benutzen das oft so profan. Meine Freizeit ist mir heilig, meine Gitarre ist mir heilig, meine Familie ist mir heilig. Vielleicht zeigt es doch ein klein wenig, wenigstens die Richtung an, dass es etwas ganz Besonderes, etwas Außergewöhnliches ist. Es sind Dinge, die ich nicht teile, die für andere tabu sind. Und hier hat es nochmal eine völlig andere Dimension. Das Allerheiligste vom Tempel war für die Menschen tabu. Einzig der hohe Priester durfte einmal im Jahr in dieses Innerste hinein. Schon die Stimmen der Diener Gottes, der Engel, lassen die Grundfesten des Tempels erschüttern. Der Unterschied zwischen der Herrlichkeit Gottes und dem von Menschen Hand erbauten Tempel könnte nicht größer sein. Der Unterschied zwischen Herrlichkeit Gottes und irdischem Sein. Und der ganze Tempel füllte sich mit Rauch. So gewaltig sind die Engelsrufe, dass die Stützpfeiler und Schwellen des Tempels wanken. Der Rauch macht beides deutlich. Verhüllung der Herrlichkeit Gottes, vor der wir nicht bestehen können. Und es ist auch ein Zeichen der Anbetung. Es geht hier nicht um ein leichtes Anbetungsgefühl, um Stimmung oder wie ich mich fühle, sondern es geht um die gewaltige, unermessliche, für uns nicht nachvollziehbare Heiligkeit Gottes. Gott ist kein Kumpel für uns, mit dem wir respektlos reden können. Plumpe Vertraulichkeit ist uns verwehrt. Umso größer ist es ja, dass Jesus dem glaubenden Freund geworden ist. Aber auch da steht es uns gut an, ihn als unseren Herrn zu sehen, bis hinein in das Gebet, wo wir ihm die Ehre lassen sollten. Mehr kann ich zu dieser Situation, in der Jesaja war, nicht sagen. Es tiefer zu beschreiben, ist mir irgendwie nicht möglich. Bei der Vorbereitung hat mich diese Sicht aus dem Wort Gottes still gemacht, fast wortlos. Ich habe dann bei der Vorbereitung unterbrochen, um zu beten und Gott zu danken. Der zweite Punkt, die Einsicht des Jesaja und die Gnade Gottes. Was hier erzählt wird, ist keine Geschichte vom lieben Gott, der mal freundlich vorbeischaut und uns herzlich grüßt. Hier offenbart sich die Macht Gottes, gewaltig und überwältigend, größer als alles, was ein Mensch sich vorstellen kann. Und der Mensch vor Gott erkennt seine Unvollkommenheit, seine eigene Winzigkeit und seine Sünde. Deshalb sagt der Jesaja: Wehe mir, denn ich bin vernichtet. Denn ein Mensch mit unreinen Lippen bin ich und inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben die königliche Hoheit, den Gott der Heerscharen gesehen. Ich bin vernichtet. So vergeht Jesaja fast in Todesangst, weil er die Herrlichkeit Gottes geschaut hat. Und er schreit auf im Angesicht Gottes unter dem Eindruck des donnernden Lobgesangs. Weh mir, ich vergehe, ich bin des Todes. Später ist es ja auch Petrus, der also seinen gewaltigen Fischzug einholt und die Vollmacht Jesu erkennt, ebenfalls aufschreit. Herr, geh von mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Das steht in Lukas 5, Vers 8. Jesaja kann in diese überwältigende Gottesbekenntnis der Seraphim nicht einstimmen. In der Gegenwart Gottes erkennt er sich selbst in seiner Sünde. Wehe mir, ich vergehe, ich werde zum Schweigen gebracht. Ich habe keine Entschuldigung. Ich bin ein verlorener Sünder, ich habe unreine Lippen, ich bin eingetaucht in Schmutz. In Römer 7 lesen wir, die Sünde wohnt in mir, sagt der Paulus. Jesaja musste in Kapitel 5 noch ein sechsfaches Wehe über Israel ausrufen. Ganz Israel, so erkennt Jesaja, das sogenannte heilige Volk ist völlig in Sünde gefangen. Und jetzt erkennt er sein Wehe über sich selbst. Er erkennt, ich bin verloren, zusammen mit meinem Volk. Und wieder steht hier, meine Augen haben den König gesehen, Yahweh Zebaoth. Sündenerkenntnis geschieht dort, wo ich vor dem lebendigen Gott stehe, wo seine Heiligkeit mich überführt. Und dann nimmt die aussichtslose Situation von Schuld und Sünde, von Angst und Verlorensein für Jesaja eine gravierende Wende. Die Diener Gottes, einer der Engel, ist von Gott beauftragt und er schwebt zum Altar und dann wieder zu Jesaja und berührt seine Lippen mit der glühenden Kohle. Der große, heilige Gott kümmert sich um den kleinen Sünder. Gott bewegt sich auf den Sünder zu und er reinigt ihn von seiner Schuld. Hier kann uns dieses Bild nur den Blick auf Jesus ausrichten. Gott, der sich seinen Sohn zu uns bewegt und sich um meine Schuld und Sünde kümmert, ist in die Welt gekommen. Zu mir ist er gekommen. Zu ihnen ist er gekommen. Der Altar ist der Platz für das Opfer und die Versöhnung und findet seine Vollendung in Jesus am Altarplatz Golgatha. Die unreinen Lippen sind ja nur die Spitze des Eisberges. Vielleicht symbolisieren sie auch den ganzen Menschen. Jesaja ist unfähig, Gottes Botschaft weiterzugeben. Wörtlich, ich werde zum Schweigen gebracht. Ich habe keine Entschuldigung. Ich bin ein verlorener Sünder. An meinen Lippen klebt das Virus der Sünde. Die Lippen gehören zu den empfindlichsten Stellen des menschlichen Körpers. Und dort trifft ihn die glühende Kohle. Nicht zum Verderben, sondern zur Sühnung. Es wird von keinem Schmerz berichtet, kein Tod. Der Mund verbrennt nicht. Stattdessen geht es um Reinigung. Sünde wird gesühnt mit glühenden Kohlen. Sünde und Schuld werden weggebrannt und getilgt. Jesaja stand am Anfang staunend vor der Größe Gottes. Ich vermute mal, dass er jetzt noch weiter ins Staunen kam. Nach der Erkenntnis seines Verlorenseins, und als er die Worte des Engels hörte, deine Schuld ist weggenommen und deine Sünde getilgt. Freispruch ohne Einschränkung, ohne Kleingedrucktes durch den heiligen Gott. Schon in Kapitel 1 hat Gott seinem Volk das Angebot gemacht, umzukehren. Und hat versprochen, sind eure Sünden auch wie Scharlach, sie sollen weiß werden wie Schnee, sind sie auch rot wie Purpur, sie sollen werden wie Wolle. Der dritte Punkt, die Beauftragung des Jesaja und seine Antwort, hier bin ich. Ohne Vergebung, ohne Reinigung ist es nicht möglich, Gott zu dienen. Nun spricht Gott, wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Und fast ein wenig vorschnell kommt mir die Antwort des Jesajas vor. Hier bin ich. Hallo, hier, ich werde gehen. Ist das das Brennen für Gott nach dem Erkennen von Gottes Vergebung an seinem eigenen Leib? Ist es die Liebe zu seinem verlorenen Volk? Wen soll ich senden? Und er antwortet sofort, ich, hier bin ich. Wen soll ich senden? Wen kann ich als Pfeil abschießen? Wer lässt sich auf die Sehne des Bogens legen, um dem Ziel des Herrn zu dienen, die Herzen zu erreichen? Die Frage stellt Gott auch uns. Und ich meine damit gar nicht nur die Vollzeitlichen, sondern jeden. Jeden, der Zeugnis gibt von Jesus und von der Vergebung redet. Von diesem großen Gott, der sich auf uns zubewegt hat, um uns zu erlösen. Im Hebräischen antwortet Jesaja hier nur kurz und knapp, hier ich, sende mich. Das hier ich signalisiert für mich die ganze Persönlichkeit. Mein ganzes Ich stelle ich Gott zur Verfügung. Es zeigt die ganze Hingabe. Es gibt keine Einschränkung und keinen Rückbehalt. Aber dann kommt der ernüchternde und harte Auftrag. Geh und sprich zu diesem Volk, hört nur, hört, aber versteht nicht. Und seht nur, seht, aber erkennt nicht. Macht das Herz dieses Volkes fett, seine Ohren schwer und seine Augen verklebt, damit es nicht mit eigenen Augen sehe und mit eigenen Ohren höre, dass es sich nicht bekehre und keine Heilung finde. Was bei Jesaja an Selbsterkenntnis und Sündenerkenntnis passiert ist, wird im Volk Gottes nicht passieren, nicht zu diesem Zeitpunkt. Sie werden weiter Böses tun und sie werden gerichtsreif werden. Gott sieht es in seiner Allmacht. Keine Umkehr. Wenn wir die weiteren Kapitel Jesajas lesen, dann erkennen wir das Ringen Gottes um sein Volk, wie er sie lockt, wie er sie ruft. Doch sie hörten nicht, und so steuern sie direkt auf das Gericht Gottes zu. Jesaja erschrickt über diese Aussage Gottes. Und er fragt, wie lange soll denn diese Verstockung denn gehen? Bis wann, o Herr, bis wann um Himmels Willen geht dieser verstockte Zustand? Und Gott gibt die Antwort. So lange, sagt er, bis alles zerstört ist. bis sich das Unrecht selbst totgelaufen hat, bis alles verwüstet ist und nur noch ein kleiner Teil, ein kleiner Rest übrig ist. Eigentlich ein schreckliches Bild, damals wie heute. Der Mensch wendet sich ab von Gott. Er lebt sein selbstbestimmtes Leben, losgelöst von seinem Schöpfer. Er sucht nach dem Leben und packt es doch nicht. Lange wird es gehen. Macht und Gier werden weiter den Takt angeben. Und in diesem Takt werden die verstockten Herzen schlagen. Die Botschaft Jesaja, die du zu sagen hast, wird sogar noch mehr verhärten. Die Menschen werden widersprechen und sich auflehnen und sich verweigern. Aber es wird ein Ende dieser Zeit geben. Und jetzt will ich die Verse 11 bis 13 noch einmal lesen. Da sprach ich: Bis wann, o Herr? Er antwortete: Bis die Städte zerstört und ohne Bewohner, bis die Häuser menschenleer und der Acker als Wüste daliegt, bis der Herr die Menschen vertrieben, dann wird die Verödung groß sein im Lande. Bleibt noch ein Zehntel der Leute darin, so wird es der Vertilgung anheimfallen wie eine Terebinte, von der beim Fällen nur ein Wurzelstumpf bleibt. Der Wurzelstumpf ist heiliger Same. Und genau so kam es. In Wellen wurde das Volk weggeführt in die Gefangenschaft nach Babylon. Ja, es kommt Gericht, aber ich bewahre mir einen Stumpf. So wie wenn man einen großen Baum fällt und aus diesem Stumpf wächst ein kleiner Spross heraus, der Hoffnung macht. Dieser Stumpf, dieser Wurzelstumpf, sagt Gott, ist heiliger Same. Gott hält in Treue an seinem Volk fest und er baut sich seine Gemeinde. Zum Schluss will ich noch ein paar Verse aus Jesaja 53 lesen. Ab Vers 1. Wer glaubt dem, was wir vernahmen? Wem ward der Arm des Herrn enthüllt? Er wuchs empor vor uns wie ein Reis, wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Keine Gestalt besaß er, noch Schönheit. Wir schauten und es war kein Anblick, dass wir sein begehrten. Verachtet war er und von den Menschen gemieden, ein Mann von Schmerzen, Leid erfahren, wie einer, vor dem sein Angesicht verhüllt, verabscheut, von niemand beachtet. Aber wahrlich, unsere Krankheiten hat er getragen, unsere Schmerzen hat er auf sich geladen, doch wir hielten ihn für einen Geschlagenen, den Gott getroffen und gebeugt hat. Er war durchbohrt, um unserer Sünde willen, zerschlagen für unsere Missetaten. Zu unserem Frieden lag die Strafe auf ihm. Durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Das ist Versöhnung für Gottes Volk. Das ist Versöhnung für die Menschen bis heute. Das ist das Angebot Gottes. Dieser heilige Gott, der Allergrößte und Höchste, begegnet uns, kommt auf uns zu. Die Botschaft Jesajas ist deshalb Jesus' Botschaft. Als es um die Erlösung der Menschheit am Kreuz von Golgatha ging, da wurde auch einer gesucht. Im Himmel wurde gefragt, wer geht? Wer lässt sich senden? Und Jesus hat Ja gesagt zur Menschwerdung, zur Erniedrigung, zum Tod am Kreuz. Er hat Ja gesagt, damit Sühnung und Vergebung für uns Menschen für alle Zeit geschehen kann. Gottes Einladung steht: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Bei mir findet ihr das Leben. Was für ein Angebot von dem heiligen, unnahbaren Gott, der sich so klein gemacht hat und uns entgegenkam, auf der Erde und bis hinein zu mir ganz persönlich. Lasst uns miteinander beten. Herr Jesus, wir wollen dir danken, dass wir diese Größe aus deinem Wort so vor Augen gemalt bekommen. Du, der heilige Gott, vor dem wir nicht bestehen können, dem wir nichts anbieten können, weil wir sündige Menschen sind, weil uns der Tod droht, wenn wir vor dir sind. Das ist eigentlich unsere Situation. Und dann begegnest du uns. Dann kommst du auf diese Erde, dann rufst du uns mit Namen, dann willst du uns bei dir haben. Was für ein großartiges Geschenk. Was für eine Wende auch in diesem Text. Und so danken wir dir einfach dafür und beten dich an. Dir gebührt alle Ehre, dir und du, der heilige Gott. Amen. Mir bleibt noch, euch den Frieden zu wünschen und den Segen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Ich wünsche allen einen wunderschönen Himmelfahrtstag, ganz egal, wie ihr ihn gestaltet. Und seid gut unterwegs und seid gesegnet und bewahrt unterwegs.